Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich.
Wünschen wir Vokabelwust, Wörterwirrwarr, Wonnegewühl, Weh- und Wutgewimmer? Weit gefehlt. Wir wünschen Wachheit. Waschecht wollen wir werden. Und wohlweislich witzig, wie Weiland, Wieland.
Pianist, Humorist und Schriftsteller. Alfred Brendel spielte Klavier und er spielte mit den Worten. Gestern, am Dienstag, ist Alfred Brendel im Alter von 94 Jahren in London gestorben. Wir erinnern an ihn, auch im Gespräch mit einem seiner Schüler, mit dem Pianisten Herbert Schuch. Außerdem ziehen wir Bilanz der Wiener Festwochen und wir blicken auf die, sagen wir, Wohnungssuche der Berliner Zentral- und Landesbibliothek. Haydn, aber auch Beethoven, Mozart, Schubert, Brahms und Liszt. Alfred Brendel war fokussiert und zwar aufs klassisch-romantische Repertoire. Ein halbes Jahrhundert auf den Klavierbühnen dieser Welt mit großen Orchestern, namhaften Dirigenten und ganz allein. Und auch nach seinem Abschied vom aktiven Musikleben im Alter von 77 hat er auf seine ganz besonders bescheidene Art das Rampenlicht gesucht. Als Vortragsreisender, als Lesender seiner humorvollen Gedichte und brillanten Essays. Christoph Ratz erinnert an Alfred Brendel und seinen Lebensweg.
Es gab einen Pianisten, der entwickelte einen zusätzlichen dritten Zeigefinger, nicht etwa zum Klavierspielen, obwohl er manchmal diskret in eine schwierige Passage eingriff, sondern zum Hinzeigen, wenn beide Hände beschäftigt waren.
Selbst wenn Alfred Brendel am Klavier sitzend seine Stirn und Augenbrauen hinter dicken Brillengläsern in Grübelfalten legte, seine Vorliebe für Heiteres und Verschmitztes wollte er nie verhehlen. Daher schätzte er auch die Musik von Joseph Haydn so sehr. Alfred Brendel kommt am 5. Januar 1931 im nordmährischen Wiesenberg zur Welt. Über Zagreb, wohin seine Familie übersiedelt, gelangt er nach Graz, wo er während der Kriegsjahre studiert. Nach ersten Konzerten lässt sich Brendel 1950 in Wien nieder und besucht Meisterkurse beim legendären Edwin Fischer. In den frühen 1960er Jahren nimmt Brendel fast das gesamte Klavierschaffen Beethovens auf, ein früher Pfeiler seines Ruhms. In den folgenden Jahrzehnten lässt Brendel mehrere Aufnahmezyklen der 32 Beethoven-Sonaten folgen, mit immer neuen Sichtweisen. Mitte der 90er Jahre nimmt Brendel mit den Wiener Philharmonikern und dem Dirigenten Simon Rattle noch einmal sämtliche Beethoven-Konzerte auf. Die Einspielung des vierten Klavierkonzerts zählt er zu seinen besten überhaupt.
Da kam eine Zusammenarbeit zustande, Solist, Dirigent und Orchester, wie ich sie selten gefunden habe. Wenn ich das Stück eines großen Komponisten spiele, dann habe ich zwar eine gewisse Freiheit und die Fantasie hat sehr viel zu tun, aber innerhalb festgesteckter Grenzen. Das Stück sagt mir, wie ich mich bewegen darf.
Alfred Brendel war weder Typ Wunderkind noch ein pianistischer Pyrotechniker. Er verstand sich immer als Musiker, nicht als Tastenvirtuose. Daher wirkt die Fülle seiner Aufnahmen auch heute im besten Sinne zeitlos.
Ich habe keine Etüden oder Tonleitern geübt nach den ersten Jahren. Ich habe mir die technische Seite immer von den Stücken her erarbeitet. Und das entspricht auch sehr meiner Auffassung, dass man nicht irgendwelche Rezepte den Stücken aufoktroyieren muss, sondern dass jedes Stück seine eigenen Schwierigkeiten hat, für die man Lösungen finden muss.
Mit dem Satz »Ich bin nicht schnell zufrieden« hat Brendel einmal begründet, warum er sich sein Leben lang immer wieder für bestimmte Komponisten wie Mozart, Beethoven und Schubert entschieden hat und für andere nicht.
Es gibt für mich ein musikalisches Bermuda-Dreieck zwischen Puccini, Rachmaninow und Lehár.
Im Jahr 2008, mit 77 Jahren, zieht sich Alfred Brendel vom aktiven Konzertleben zurück, aber nicht etwa, weil er seinen leidenschaftlich geführten Kampf gegen ein hustendes Publikum leid geworden wäre, sondern
weil ich rechtzeitig aufhören wollte. Zu einer Zeit, wo ich noch meine Nuancen und meinen Rhythmus kontrollieren konnte.
Doch von Ruhestand keine Spur. Brendel hält bis ins hohe Alter Vorträge, er gibt Meisterkurse und schreibt brillante Essays und Gedichte, bis zuletzt mit Augenzwinkern und einem gesunden Maß an Selbstironie.
Über mich selbst gebeugt sehe ich unscharf mein fremdes Gesicht, Gefäß des Zweifels, Chronik des Vergessens, Mühlstein täuschender Erinnerung, über den der Atem des Wassers gleichgültig hinwegzieht.
Der Pianist und Lyriker Alfred Brendel, Christoph Raths über sein Leben und sein Schaffen.
Wer die schnellsten Finger und lockersten Handgelenke hat, ist musikalisch gefährdet.
Diese Warnung für Pianistinnen und Pianisten hat Alfred Brendel vor 13 Jahren hier im Deutschlandfunk ausgesprochen, 2012. Da hatte er sich bereits von der Bühne verabschiedet. Er widmete sich damals dem Schreiben und dem Unterrichten. Und einer, der über Jahre von Alfred Brendel lernen durfte, war der Pianist Herbert Schuch. Mit ihm habe ich heute Mittag gesprochen. Um nochmal auf diese schnellen Finger und die lockeren Handgelenke zu sprechen zu kommen, Herbert Schuch, die hatte Alfred Brendel natürlich, aber warum war er musikalisch nicht gefährdet? Was hat ihn geschützt?
Naja, also wenn man dann so als Pianist sich das anhört, wie er gespielt hat, dann merkt man natürlich schon, dass es viele andere gab und gibt, die eben schnellere Finger und lockerere Handgelenke haben als er. Aber der Punkt, in den er da hineingeht, ist natürlich schon auch der, dass es gibt viel Musik, die einen Widerstand braucht. Und wenn man diesen Widerstand schon rein physisch nicht spürt, dann ist es vielleicht auch tatsächlich für den Kopf gar nicht so einfach, sich eben dann in diese Musik so hineinzuversetzen. Also ein gewisses Maß an Qual oder an Anstrengung tut ja ganz vieler Musik sehr, sehr gut.
Und die hat man bei Alfred Brendel rausgehört? Also wenn Sie jetzt eine der vielen Brendel-Aufnahmen sich anhören, erkennen Sie genau daran, an diesem ganz feinen Widerstand, das muss ein Brendel sein?
Ja, also ich glaube schon, dass ich das erkennen würde. Also das ist jetzt nicht nur in Anführungszeichen ein Unvermögen gewesen, sondern er hat es ja auf eine unglaubliche Art und Weise ins Positive gewendet. Das habe ich dann beim Unterrichten auch so gespürt. Das kam so immer wieder von ihm. Aber das haben sie jetzt mechanisch gespielt. So. Und das war für ihn irgendwie so wirklich, das war ein No-Go. Und ich finde, das kann man an ganz vielen Aufnahmen von ihm nachverfolgen. Und ich glaube aber, dass viele Pianisten, die mit ihm vielleicht nicht so in Berührung gekommen sind, das als Unvermögen teilweise abtun. Das ist so ein bisschen ein Paradox.
Ist es das maßgeblich, was Sie von ihm gelernt haben, oder können Sie auf den Punkt bringen, was sozusagen der Brendel-Funke in Ihrem Klavierspiel ist?
Für Brendel war das Klavier nie wirklich das Klavier als Instrument, sondern immer ein Ersatz für irgendetwas anderes. Also das könnte ein Streichquartett sein, ein Orchester. Da hat er sich eben über Jahrzehnte mit diesen Problemen auseinandergesetzt. Und ich finde, dass er da ganz, ganz fantastische Lösungen gefunden hat. Und das war so eine Inspiration für mich, weil es war schon auch etwas, was ich nicht so wirklich aus dem Studium mitbekommen hatte. Und dann so jemanden über die Schulter zu gucken und zu sehen, ah, der macht das so. Das sind eben so Dinge, die kann kein Essay von Alfred Brendel wiedergeben. Also neben ihm zu stehen und zu sehen, wie er am Instrument Dinge veranschaulichen kann, das ging einfach nicht übers Wort. Das musste man einfach erleben.
Es gibt ja Lehrer, die beim Unterrichten kleine Kopien ihrer selbst produzieren wollen. Ich nehme mal an, so ein Lehrer war Alfred Brendel nicht. Stimmt das?
Naja, er war vor allem auch nicht wirklich ein Lehrer. Also er war jemand, der gerne mit jungen Pianisten, aber auch mit Streichquartetten gearbeitet hat, weil das für ihn einfach ein wichtiger Bestandteil seines Lebens war. Aber was man dann mit diesen Informationen angefangen hat, das es war einem selbst überlassen. Und insofern glaube ich, es war schon schwierig, erstmal man selbst zu bleiben, weil es irgendwie eine unglaublich starke Persönlichkeit war. Aber das gehört dann eben auch zum Wachsen und Reifen dazu. Ich habe ihm auch immer wieder Aufnahmen von mir geschickt und dann kamen immer wieder so Kommentare von ihm. Ja, er versteht das nicht so wirklich, was ich da mache. Und dann dachte ich mir so, ja gut, ich bin offensichtlich keine Kopie von ihm geworden.
Hat bei der Zusammenarbeit, nenne ich es jetzt mal, wenn wir nicht von Unterricht oder von Lehrstunde sprechen wollen, hat bei der Zusammenarbeit aber auch der Humor geholfen, den Alfred Brendel als Schriftsteller ja so auszeichnet?
Beim Unterrichten selber war er erstaunlich humorlos. Also das war für ihn eine unglaublich ernste und emotional hoch anstrengende Sache. Da war er absolut in der Musik drin. Und da konnte er auch wahnsinnig allergisch reagieren, wenn von außen er gestört wurde. Also ich kann mich da erinnern, da kamen Leute in so einen Raum hinein, wo er mich unterrichtet hat. Und da ist er so wild geworden, dass er mit so einem Servierwagen hat er dann irgendwie versucht, die Tür zu arretieren, dass da keiner mehr durch konnte. Also schon ein gewisser Fanatismus. Wenn er dann nicht beim Unterrichten war, ja, das war wirklich unglaublich, wie er auch im Moment irgendwie geistreich sein konnte und unglaublich viele Geschichten erzählt hat, die in keinen seiner Büchern vorkommen. Also es war schon ein unglaublich spannender Charakter, um einfach auch zu sehen, dieses Improvisatorische auch in ihm, das beim Spielen vielleicht nicht unbedingt so rausgekommen ist. Also er war schon sehr facettenreich.
Der Pianist Herbert Schuch über seinen Mentor Alfred Brendel, der gestern in London gestorben ist. Klassische Klaviermusik hat beim Auftakt der Wiener Festwochen vor einem guten Monat eigentlich nur noch gefehlt, denn Festwochenintendant Milo Rau hatte bei der großen Eröffnungsshow vor dem Wiener Rathaus ansonsten dafür gesorgt, dass wirklich für jeden Geschmack was dabei war, so wie auch das Festwochenprogramm allen in Wien was bieten soll. Aufgetreten sind zum Start etwa die Performance-Legende Laurie Anderson, der kongolesische Countertenor Serge Kakuji, eine Trachtengruppe, aber auch die Grand Prix-Heldin von 1982, Nicole. Mit ein bisschen Frieden brachte sie wirklich alle zum Mitsingen an diesem Abend. Am kommenden Wochenende gehen die Wiener Festwochen zu Ende. Martin Pesel zieht Bilanz.
Auf den Jumpsuit war immer Verlass. Einen blauen und einen grünen hatte sich Intendant Milo Rau von Kostümbildner Cedric Mpaka anfertigen lassen, die beide das Logo der diesjährigen Festwochen trugen. Darin fiel Rau im Publikum stets auf. Nach vielen Premieren jumpte er auf die Bühne, um aufs Rahmenprogramm hinzuweisen. Die Mottos »Republik der Liebe« und »We is for Love« wurden in den 5 Festivalwochen erheblich herausgefordert. Erst scherzhaft, von Performer Benny Claassens, der im Rahmen des Gastspiels »Weiße Witwe« von der Berliner Volksbühne aus der Rolle fiel und aussprach, was alle leicht genervt dachten, das Wort »Love« beginne nicht mit V, sondern mit L. Andererseits aber auch bitter ernst. Ein Amokläufer tötete an einem Grazer Gymnasium 10 Menschen. Wie sollte man da noch munter weitermachen und an die Liebe als Wundermittel für alles glauben? Die Wiener Festwochen taten es und brachten ihr Programm durch. Hochkarätige internationale Gastspiele, 2 mehrtägige Kongresse, Eigenproduktionen und Uraufführungen. Als Festivalzentrum diente dabei das ehemalige Funkhaus des ORF im zentralen 4. Bezirk. Ein Ort, an dem früher viele Beiträge auch für diesen Sender entstanden. Seit unter Protesten der Belegschaft der Rundfunk an den Stadtrand zog, steht das Gebäude leer und wurde im Rahmen der Festwochen für Partys und Konzerte genutzt und vor allem kongenial für die immersive Performance-Installation »Das letzte Jahr« der Gruppe Signa adaptiert. Die schon etwas angegilbten Gänge und Besprechungsräume der Rundfunkanstalt gingen problemlos als Pflegeheim durch, in dem die Teilnehmenden ihr letztes Lebensjahr simulierten. Eine brillant durchkomponierte, emotional bewegende Arbeit über Vergänglichkeit und Verfall. Andere angekündigte Highlights stießen auf weniger einhellige Zustimmung, darunter Milo Raus Neuinszenierungen im klassischen Theaterraum. Sowohl der Bühnenessay »Die Seherin« mit Osina Lardi als auch die Meta-Betrachtung von Elfriede Jelineks Skandalstück »Burgtheater« aus dem Jahr 1985, erstmals im Burgtheater, krankten an einem Übermaß an Ambition, gepaart mit zu ungenauer Textarbeit. Aber man muss nicht ein kluger Intendant und ein genialer Regisseur sein. Milo Rau hat der ersteren Funktion hier eindeutig den Vorzug gegeben. Sein kuratorisches Team hat Erstaunliches geleistet. Über das Festivalprogramm lassen sich etliche kleine Verbindungen entdecken, die den definitiv falschen Eindruck entstehen lassen, die KünstlerInnen hätten gemeinsam gebrainstormt, bevor sie sich an ihre jeweilige Arbeit machten. So thematisiert Carolina Bianchis The Brotherhood den aufsehenerregenden Vergewaltigungsprozess gegen Dominique Pellicot und das Thema Missbrauch in der Kunst. Beides Themen, denen eigene Veranstaltungen gewidmet waren. Außerdem höhnt Bianchi in ihrem Stück auch über den ach so tragischen Möchtegern-Künstler Kostja in Anton Tschechows Drama Die Möwe, einem Stück, das kurz darauf von einer argentinischen Truppe aus 5 Schauspielerinnen in intimstem Rahmen gezeigt wurde und sehr berührte. Hinter einer Produktion mussten aber ohne dies alle anderen verblassen. In The Second Woman von den australischen Regisseurinnen Anna Bracken und Nat Randall verbrachte die Schauspielerin Pia Hirzegger 24 Stunden fast durchgehend auf der Bühne. 100 Mal spielte sie die gleiche knapp 10-minütige Beziehungsszene, immer mit einem anderen, ihr unbekannten Gegenüber. Die Personen waren zuvor per Open Call gefunden worden. Sie hatten ein Skript mit viel Raum für Improvisation, aber keine Probe. Hirzegger meisterte die sportliche Leistung souverän, unterstützte die schüchternen Laienschauspieler und verwies die allzu Selbstbewussten in die Schranken, stets mit demselben Text. Das Publikum, das nach Belieben kommen und gehen durfte, erlebte ein Suchtverhalten, wie es sonst nur alte Folgen beliebter Sitcoms vor dem Schlafengehen entfalten. Ach komm, einer geht noch. Und es feierte nach dem Marathon Pia Hirzegger in einem der seltenen Fälle, in dem Standing Ovations wirklich angebracht sind. Einige Veranstaltungen stehen bis zum Wochenende noch aus, darunter ein 7- und ein 10-Stunden-Marathon. Dann enden vielfältige, meist relevante, oft bewegende, nicht in jedem Detail überzeugende, aber stets aufregende Festwochen.
So das Wiener Festwochenfazit von Martin Thomas Pesel. Häppchen, Sekt, O-Saft und würdigende bis harmlose Worte, das sind in der Regel die Zutaten für einen Festakt zum Amtswechsel. Gestern Abend fand in Berlin so ein Amtswechsel statt. Der langjährige Direktor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Volker Heller, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Jonas Fanser heißt sein Nachfolger. Und dessen größter Wunsch ist es, das Publikum der Zentral- und Landesbibliothek eines Tages nur noch an einem Standort begrüßen zu dürfen. Das Publikum ist groß, gilt doch die Zentral- und Landesbibliothek als der meistfrequentierte Kulturort der Hauptstadt. Und die Standortfrage als heißes kulturpolitisches Eisen. Deshalb gab es gestern Abend bei besagtem Amtswechsel nicht nur würdigende bis harmlose Worte oder belanglose Präsente. Claudia van Laak berichtet.
Was schenkt der scheidende Direktor der größten öffentlichen Bibliothek Deutschlands seinem Nachfolger? Einen symbolischen Schlüssel oder gar ein Buch? Nein, Jonas Fanser hat von seinem Vorgänger Volker Heller ein paar weiße Gummistiefel bekommen.
Zum einen, weil in dieser Einrichtung man sich nie sicher sein kann, dass unsere Kulturgüter nicht in irgendeinem Wassereinbruch absaufen und untergehen. Und das ist dann auch die Mahnung an die Berliner Politik.
Stand doch erst im letzten Sommer nach einem Starkregen der Keller der Stadtbibliothek in der Nähe des Alexanderplatzes unter Wasser. Der zweite Standort in Kreuzberg, die Amerika-Gedenkbibliothek, war ein Geschenk der USA an die Berliner. In den 1950er Jahren für 500 Besucherinnen und Besucher täglich gebaut, kommen heute bis zu 3500. Beide Standorte sind übernutzt, veraltet, vielleicht gar nicht mehr zu sanieren. Ein Neubau muss her. Auch deshalb erhält der neue Direktor von seinem Vorgänger Gummistiefel.
Und zum anderen kriegen Sie die in der Hoffnung, dass es Ihre Baustellenstiefel werden, wenn Sie über die Baustelle für den Neubau oder die Umnutzung eines Gebäudes.
Der Rest geht in einem frenetischen Applaus unter. Denn alle, die zur Verabschiedung von Volker Heller gekommen sind, wissen um die Dringlichkeit des Anliegens und um die stiefmütterliche Behandlung der Berliner Zentral- und Landesbibliothek durch die Politik. Während Millionen auch vom Land in den Bau des Humboldt-Forums gesteckt wurden, geht es mit der Bibliothek keinen Millimeter voran. Mehr noch, im Haushalt fehlen jetzt jährlich 2,2 Millionen Euro. Bleibt es dabei, müsste jede 10. Stelle gestrichen werden. Bibliothek ins Kaufhaus, so lauteten vor 2 Jahren die Überschriften. Die französische Luxus-Kaufhauskette Lafayette war unzufrieden mit ihrem Berliner Standort in der Friedrichstraße und plante die Schließung. Die Idee elektrisierte, hätte sich doch das Gebäude des französischen Architekten Jean Nouvel hervorragend für Berlins Landesbibliothek geeignet. 2 Jahre lang schob die Berliner Politik die Entscheidung vor sich her. Bereits vor einem Jahr ist das Lafayette ausgezogen. Jetzt laufen die ersten Umbauarbeiten. Zu einem Bürogebäude, nicht zu einer Bibliothek. Das Zeitfenster hat sich geschlossen. Der Investor hat die Reißleine gezogen. Die einmalige Chance wurde verpasst. Nun ist ein weiteres Kaufhaus im Gespräch am Alexanderplatz. Aber auch hier sind viele Fragen offen. In erster Linie, ob Geld für den Umbau da ist. Berlins Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson.
Die Schwierigkeit, die wir jetzt haben im Moment, ist, die Visionen zu verwirklichen. Neben einem Haushalt, der denkbar eng gestrickt ist und wo wir das, was wir üblicherweise machen, noch unterbringen wollen. Der Platz für die großen Visionen ist im Moment nicht absehbar.
Der neue Direktor der größten öffentlichen Bibliothek Deutschlands, Jonas Fanser, will nicht aufgeben. Er schwärmt von den neuen Bibliotheken in den skandinavischen Ländern, von dritten Orten, die für Kultur, Bildung und einen sozialen Zusammenhalt stehen.
Bibliotheken gehören zur Identität einer Stadt. In Skandinavien und den Niederlanden gelten sie als wesentliche Bausteine einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Die Zentralbibliotheken von Amsterdam, Helsinki und Oslo sind aus gutem Grund in das Herz der jeweiligen Hauptstadt gepflanzt worden. In der Bundesrepublik Deutschland fehlt ein solches Zeichen heute noch. Lassen Sie uns das ändern.
Jonas Fanser, der neue Chef der Berliner Zentral- und Landesbibliothek. Über die Herausforderungen seiner Amtszeit informierte Claudia van Laak. 8 Titel standen auf der Shortlist für den Deutschen Sachbuchpreis. Am Ende hat ihn ein Comic bekommen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Doris Schäfer-Noske.
Ja, und zwar ist das ein Comic über die Steinzeit mit dem Titel »Die Frau als Mensch«. Jahrelang hat die Autorin Uli Lust dafür recherchiert. Thema ist die damalige Rolle der Frau, die im Rückblick bisher vergessen wurde, wie die Autorin erklärt.
Man hat immer gezeigt, wie Männer jagen oder eben ihr Zelte bauen oder kämpfen. In der Steinzeit, da musste man vor allen Dingen Muskeln haben. Das war so der Mythos bisher. Und was die Frauen gemacht haben, hat man sich früher immer so vorgestellt, dass die halt am Herd saßen und zusahen. Aber es hat sich herausgestellt mittlerweile, dass in rezenten Wildbeuterkulturen, also Jägern und Sammlern, die man heute noch studieren konnte, dass Frauen auch oft gejagt haben und dass es eben auf keinen Fall das schwache Geschlecht ist.
Den Anstoß zum Comic hätten ihr Statuetten von damals gegeben, die selbstbewusste, nackte, ältere Frauen darstellten, so Uli Lust.
Wir Frauen wurden nun mal viel, viel stärker zur Scham aufgefordert und das hat uns verbogen, das verbiegt uns innerlich. Also diese Erziehung von Frauen zur größeren Bescheidenheit, zur vorauseilenden Schamhaftigkeit, damit man ja nachher niemanden reizt oder so, das ist ungesund für uns Frauen. Wir könnten uns viel mehr trauen und viel mehr wagen. Und dass ich jetzt diesen Preis gekriegt habe, sehe ich auch als wunderbare Bestätigung, dass man schon auch ein bisschen größenwahnsinnig sein darf.
Dass ein Comic gestern Abend den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen hat, ist bemerkenswert. Die Jury war vom Titel aber von Anfang an überzeugt, wie Juror Michael Lemling betont.
Es war schon, als wir die Liste zusammengestellt haben, ein Titel gewesen, der uns sehr begeistert hat. Und wie sie das schafft, mit Text und Bild neueste wissenschaftliche Erkenntnisse umzusetzen und zu vermitteln, wir sind sehr beeindruckt.
Dass es auf dem Land hier und da eine regelrechte Kulturflaute gibt, das soll sich ändern. Und zwar mit dem Programm Aller Land. 45 Millionen Euro Fördergelder stellt die Bundesregierung in den nächsten 5 Jahren bereit. Und zwar für 30 Projekte, die heute bekannt gegeben worden sind. Da geht es zum Beispiel um lokale Musikevents oder um Initiativen, die aus leerstehenden Gebäuden Kultur- und Begegnungsorte machen wollen. Fast 100 Bewerbungen hatte es gegeben. Ziel des Programms ist es auch, durch die Beteiligung der Menschen vor Ort die Demokratie zu stärken. Bei der ersten Angriffswelle Israels gegen Teheran ist die iranische Lyrikerin Pania Abbasi getötet worden. Sie wurde 24 Jahre alt, wie das PEN-Zentrum Deutschland bekannt gab. Abbasi habe als aufstrebende Stimme iranischer Dichtung gegolten. Ihr bekanntestes Werk, Der erloschene Stern, wurde von einer Literaturzeitschrift veröffentlicht. Iranische Medien berichten, der Angriff habe möglicherweise einem Atomwissenschaftler gegolten, der im selben Haus gewohnt habe.
Doris Schäfer-Noske, vielen Dank. Der Krieg zwischen Israel und Iran ist auch das bestimmte Thema gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich.